Es ist Samstag, der 4. Oktober. Auch diese Woche suchen Markus S. Kleiner und ich, Marc Süß, für euch wieder das Gold in den Bruchstellen der aktuellen Feuilleton-Themen. Markus, welche zwei Themen hast du uns mitgebracht?
Ich habe uns die Kapitulation von YouTube vor Donald Trump mitgebracht und den Dokumentarfilm von Martina Priesner, Die Möllner Briefe.
Ich habe eine Debatte dabei, nämlich im Rahmen der Ausstellung Möglichkeit der Unvernunft von Jan Böhmermann werden gleich mehrere Konzerte abgesagt. Da schauen wir, was da los ist. Und ich war in der Oper im Paradies und die Peri hier in Hamburg. Und das ist eine große Empfehlung.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Mächtige Plattformen moderieren, sperren und entscheiden über Reichweiten und zahlen dafür, manchmal auch mit politischen Konsequenzen. Wie lässt sich eine Demokratie so schützen, dass Meinungsvielfalt, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit erhalten bleiben? Es geht heute um die Regulierung des Internets und die Frage, wie Demokratien mit mächtigen Tech- und Medienkonzernen umgehen. Auf der einen Seite steht der Schutz vor Gewalt, Desinformation und Anleitung zu Straftaten. Auf der anderen Seite die Sorge, dass wirtschaftliche Interessen die Regeln formen und politische Einflussnahme erleichtern.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
YouTube zahlt 22 Millionen Dollar an Donald Trump. Der Konzern, der einst aus guten Gründen das Konto des US-Präsidenten sperrte, kapituliert und reiht sich ein in die Phalanx der Feiglinge und Autokratie-Profiteure. Michael Hanefeld schreibt in der FAZ vom 30.09. dazu, ich zitiere wörtlich, die Bereitschaft der amerikanischen Medien- und Digitalkonzerne, sich um des Geschäfts willen selbst zu verleugnen, ist grenzenlos. Bittet der Präsident zum Kotau, können die Bücklinge gar nicht tief genug sein, auf die sich die Konzernchefs verstehen. Jetzt erweist auch der mächtigste und größte Konzern von allen, Alphabet, das Mutterhaus von Google und YouTube, Donald Trump die Ehre und zahlt ihm 22 Millionen Dollar, um einen Prozess zu entgehen. YouTube hatte Trumps Konto nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt. Im März 2023 wurde es wieder geöffnet. Für die Sperre gab es gute Gründe, hatte Trump den Umsturzversuch doch angestachelt und fortwährend die Lüge verbreitet, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Zitat Ende. Jetzt ist die Frage, wohin gehen denn diese 22 Millionen Dollar in das Privatvermögen von Trump und so weiter? Nein, er baut für 20 Millionen einen neuen Ballsaal für das Weiße Haus. Das ist ja schon fast so eine karikative Fähigkeit und so weiter. Er schenkt der Nation einen Ballsaal. Ja, und 2,5 Millionen Dollar sollen an Verbündete von Trump gehen, deren Konten nach dem Kapitalsturm ebenfalls gesperrt worden waren. Also einen massiven Sieg sieht das natürlich Donald Trump und posaunt das natürlich auch in die Welt, nämlich auf seiner eigenen Plattform, Truth Social. YouTube habe kapituliert, es zeige sich, Zitat Trump, dass die Zensur durch Big Tech Konsequenzen hat, Zitat Ende. So, und mit diesem eingeknickten Konzern im Rücken hat Trump natürlich noch viel mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und jetzt die nächste Schlacht, die er führen möchte, ist eine 15 Milliarden Dollar Klage gegen die New York Times. Und da tun sich natürlich wahnsinnig viele Problemlagen auf, nämlich als erstes Problem, die US-Regierung unter Donald Trump führt jeden Tag von neuem weltöffentlich vor, wie die Demokratie unter dem Vorwand, allererst wieder Demokratie zu ermöglichen, autoritär untergraben und abgeschafft wird. Das zweite Problem, wenn Plattformen häufig als profitgetrieben wahrgenommen werden, sinkt das Vertrauen in Mediendienste und öffentliche Debatten weiter und damit werden immer mehr Türen geöffnet für die sogenannten alternativen Medien. Drittes Problem, außergerichtliche Vergleiche werfen Fragen auf, ob finanzielle Zugeständnisse politischen Einfluss ermöglichen. Offenlegung von Entscheidungsprozessen und Interessenvertretungen würde hier Klarheit schaffen. Das Problem bei der Debatte ist, dass wir zu wenig juristische Details kennen, die Rechtswege nicht kennen und die unterschiedlichen Klagekontexte uns nicht nachvollziehbar präsentiert worden sind. Das wäre für eine Meinungsbildung hier sehr, sehr wichtig, um uns zu positionieren, weil man ja sehr schnell sofort die Antwort hat, auch verständlicherweise und natürlich aus meiner Perspektive auch zu Recht. Aber wir müssten viel mehr Fakten haben, um ein viel realistischeres Verständnis für die Rechtslage zu bekommen. Das fehlt in den Medien, denn es bleiben schlagzeilhafte Formulierungen, Kniefälle, Autokratie-Profiteure und die ziehen natürlich Aufmerksamkeit auf sich, liefern aber zu wenig analytische Einsichten zu Dynamiken von Macht, Einfluss und Regulierung im digitalen Ökosystem. Es braucht sozusagen aus meiner Sicht eine Entsensationalisierung oder eine Entskandalisierung der Berichterstattung. Das werden wir gleich nochmal bei Böhmermann wahrscheinlich aufgreifen. Und ansonsten bleibt nichts als eine emotionale Reaktion zurück. Also krass, boah, what the fuck, ah ja, ist doch klar, der Trump und so weiter. Was mich jetzt interessieren würde an dieser Stelle, Marc, was sind denn für dich so die Lehren und Risiken mit Blick auf Deutschland, wenn wir so über Themen wie Datenschutz, Wettbewerbsrecht, Medienfreiheit und politische Einflussnahme auf Medien sprechen? Das, was wir nachher von dir hören bei Böhmermann, ist ja auch eine direkte, indirekte politische Einflussnahme auf Medien. Akteure. Also wie siehst du das?
Absolut. Also erstmal danke, dass du das Thema mitgebracht hast. Ich habe es auch voller Schrecken, diese Kapitulation von einem weiteren Tech-Giganten einer Plattform vor Trump gelesen. Und das ist ja das große alte Thema, dass die Plattformen eigentlich technisch neutral sind, eigentlich der Ort für Meinungsvielfalt sein könnten. Und da geht es um Millionen-Deals, um Sperrungen. Das ist alles Politik und die ist dann anfällig für Manipulation. Und wir gucken immer nach USA, aber wie du richtigerweise fragst, ich sehe Deutschland schon in Teilen in einer ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Falle schon. Plattformen sind keine neutralen Werkzeuge mehr, sondern werden auch hier und sind hier auch politische Akteure. Und ich habe so ein paar Beispiele, die ich immer wieder mitbringe, die ich aber auch jetzt sagen muss. Ich frage mich zum Beispiel, viele Landespolizeien nutzen X, also Twitter, jetzt von Elon Musk auch noch extrem umstritten, extrem schwierige Plattform, immer noch aktiv für die Einsatzkommunikation. Berlin, Hamburg, NRW, viele andere. Die Begründung ist immer die gleiche, Reichweite, Geschwindigkeit, Krisenkommunikation. Das Problem ist aber auch das gleiche. Diese Plattform ist privat und ist extrem politisch aufgeladen, unter Trump noch viel, viel mehr. Also, wieso benutzt unsere Polizei das? Was ist der Upside? Wo begibt man sich in Abhängigkeiten? Öffentlich-rechtliche Sender nutzen Social Media intensiv, um Inhalte zu verbreiten. Deutsche Parteien benutzen Social Media und Social Media Werbung, um gerade junge Zielgruppen zu erreichen. Und du hast das bis hin zu Regierungskommunikation, die so stattfindet. Das heißt, staatliche Stellen dürfen nicht von privatwirtschaftlichen Plattformen abhängig sein oder sich eben in dem Fall abhängig machen. Und ich finde, auch hierzulande gefährden sie einfach damit Neutralität. Sie gehen auf diese Plattformen, die angeblich schnell und einfach sind, statt sich andere neutrale oder qualitätsgewährleistete Plattformen zu suchen. Und ja, ich finde, das Risiko ist genau das Gleiche. Also es gibt selektive Sperrung, Account-Suspendierung, algorithmische Gewichtung und das widerspricht teilweise der Neutralitätspflicht oder ehrlicherweise auch einfach dem Menschenverstand, wenn du wichtige Themen hast. Ich finde, was können wir machen? Wir können staatliche, öffentlich-rechtliche Infrastruktur müssen wir verbessern, müssen wir dran arbeiten. Wir müssen diese Plattformneutralität gesetzlich sichern, beziehungsweise diesen Digital Service Act, den es seit 23 gibt, aber auch wirklich stärker umsetzen. Die Umsetzung ist viel zu schwach noch. Oder irgendwie andere Ownership-Modelle überlegen. Gibt es vielleicht von Bürgerinnen mitverwaltetes, mitbesessene Plattformen, die sowas machen können? Ja, ich habe deine Nachricht nämlich gelesen und das waren auch so meine Gedanken dazu. Das ist echt schockierend, ja.
Ja, und diese Transparenz, das ist ja das große Problem in der digitalen Ökonomie, digitalen Politik, Transparenz, die fehlt, ja. Und nur die Transparenz ist die Brücke zwischen Öffentlichkeit und Plattform. Und so bliebe auch die Demokratie für mich navigierbar, auch in einer digitalen Welt, in der manche Ströme laut sind, aber die Regeln klar bleiben. Aber wenn wir diese Transparenz nicht haben, und die haben wir nicht, Moderationsregeln nicht klar, Entscheidungswege nicht klar, Beschwerdemanagement, all das ist intransparent, ist volatil und so weiter. Und wenn wir das nicht haben, werden wir niemals das erreichen, was alle behaupten, in dem wir uns schon befinden, in einer vermeintlichen digitalen Demokratie. Aber von der sind wir ewig entfernt. Das zeigt dieses Beispiel. Und ob wir immer noch in einer Mediendemokratie sind oder auch die Mediendemokratie ins Wankeln kommt, das wirst du jetzt mit uns diskutieren am Beispiel von Jan Böhmermann.
Absolut. Denn im Rahmen der Ausstellung Möglichkeit der Unvernunft von Jan Böhmermann und der Gruppe Royal wurden über die letzten Tage gleich mehrere Konzerte wegen Antisemitismusvorwürfen abgesagt bzw. von anderen Interpreten gecancelt.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ich habe mehrere Quellen. Ich versuche diesen Komplex so ein bisschen nachzuzeichnen, weil Markus, das ist eigentlich ein weiteres Kapitel in diesem traurigen großen Thema des Antisemitismus in der Popkultur. Hier ein weiteres Beispiel und ich versuche das so ein bisschen nachzuzeichnen. Ich beginne mit dem Spiegelartikel vom 29.09. dieses Jahres in der Zusammenfassung. Jan Böhmermann hat diese Ausstellung mit der Gruppe Royal und hat da ein geplantes Konzert mit Rapper Chef Kett im Berliner Haus der Kulturen der Welt des HKW abgesagt. Was passierte eigentlich? Was ist das für eine Ausstellung? Das ist vielleicht ganz interessant. Das ist 3,5 Wochen Programm, eine sehr, sehr große, auch mit großer Publicity, große Erwartungen verbundene Ausstellung. Da gibt es Exponate, Konzerte, Shows, Performances, Filmvorführungen, Gesprächsrunden, TV-Aufzeichnungen. Also ein großer medialer Rundumschlag mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit natürlich. Interessanterweise ist die Leitidee dahinter, die Grenzen des Sagbaren, Erkundbaren, Darstellbaren zu erweitern, sollen erweitert werden und nicht verengt werden, noch weiter sozusagen. Ich finde es ganz interessant, die Standortwahl, dieses HKW-Gebäude, das trägt ja den Spitznamen die Schwangere Auster, in Berlinern zumindest, das ist von den USA als Symbol der Freiheit nach West-Berlin gestiftet. Die USA stehen jetzt auch stark in der Kritik in dieser Ausstellung, das fand ich ganz interessant und ich konnte die Ausstellung bisher noch nicht selbst besuchen, erleben. Ich habe mir eine Taz-Kritik vom 30.09. dazu rausgesucht. Die kritisiert die Ausstellung als Mischung aus, ich zitiere, Ego-Archiv, Kunstshow und Fernsehgarten, Zitat Ende. Es wird kritisiert, dass es da viel Spektakel gibt, aber fehlende künstlerische Tiefe. Zum Beispiel wird kritisiert, dass es sehr pädagogisch ist, die Handys am Eingang abzugeben. Es ist ein bisschen plakativ, mit dem Fernrohr aufs Kanzleramt zu gucken und dann gibt es noch eine Kuscheltier-Schreddermaschine und dann wird das alles eher so ein Medien- und satirisches Spektakel, als dass es jetzt wirklich ein künstlerischer Anspruch oder ein künstlerischer Ausdruck ist, den dieses Haus ja eigentlich auch erwartet oder verdient. Aber jetzt zu unserem Fall, was ist passiert? Böhmermann hat dann eben ein Konzert geplant mit dem Rapper Chef Kett im Rahmen dieser Ausstellung und dann musste er ausgeladen werden, denn der Grund sind Antisemitismusvorwürfe gegen Chef Kett. Er wurde mehrfach mit einem T-Shirt gesehen, das einen Aufdruck hat, da sieht man Palästina ohne Israel und da steht dann Palestine drauf. Das hat für Aufsehen gesorgt, richtigerweise. Aus Sicht der Bundesregierung gilt dieses Motiv als antisemitisch und Medien berichten, wie gesagt, unter anderem die Süddeutsche, dass er das mehrfach getragen hat oder mehrfach mit diesem T-Shirt gesehen wurde. Soweit ich das jetzt recherchiert habe, ich habe mir nämlich gleich die Frage gestellt, warum hat der Chef Kett dann überhaupt eingeladen? Das ist, soweit ich es gefunden habe in den Medien, bisher der erste Vorfall, sage ich mal, der Richtung Antisemitismus geht, der erste Skandal von ihm. Aber die Kritik kam natürlich auch vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der hat den Auftritt scharf kritisiert, ausdrücklich das T-Shirt und vor allen Dingen, weil dieser Auftritt am 7. Oktober, also dem Jahrestag vom Hamas-Massaker, stattgefunden hätte. Deswegen hat Böhmermann und das HKW erklärt, man nehme den Einspruch ernst, vor allen Dingen auch Zitat von der jüdischen Seite. Und da die Integrität des Abends nicht zu gewährleisten sei, wurde das Ganze abgesagt. Markus Fugis, ich habe es eben schon erwähnt, das ist natürlich ein weiteres Kapitel in dem großen Thema, was wir die letzten Wochen immer wieder an vielen Beispielen verhandelt haben, wo sich Antisemitismus in Popkultur, in Musik, in Konzerte einschleicht. Wir sprachen über das Deichbrand-Festival, über andere Festivals und Konzerte, wo antisemitische Codes und Parolen geduldet werden, stattgefunden haben in so einer Öffentlichkeit. Wir haben letzte Woche erst über den Fall Michel Friedmann in Klütz gesprochen, wo seine Einladung zur Lesung aus fadenscheinigen Gründen zurückgezogen wurde. Und da siehst du eben, viele Veranstalter ziehen sich raus, lamentieren rum, relativieren das alles. Solange sozusagen das Konzert ausverkauft ist, darf das dann auch laufen. Und ich hatte erst diesen Artikel sozusagen gefunden und dachte, cool, endlich jemand, der durchzieht. Böhmermann, HKW auch, vorbildliche Entscheidung, klare Haltung, also keine Bühne für Antisemitismus, vor allen Dingen und natürlich nicht am 7. Oktober. Es gab keine Relativierung, kein Abwarten. Es wurde mit der jüdischen Gemeinde gesprochen, wie die das einschätzen und dann ganz klar das Konzert abgesagt. Und dann kam ein weiterer Spiegelbericht, nämlich von, wir nehmen heute am 2.10. auf, von gestern, vom 1.10., und zwar für Böhmermanns Konzertabende hagelt es Absagen. So die Headline. Wegen Antisemitismusvorwürfen gegen Rapper Chef Kett sagte Jan Böhmermann einen Konzertabend ab und nun boykottieren andere Musiker weitere Veranstaltung der Reihe. Und das musste ich hier noch mit aufnehmen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Denn ja, mehrere andere Bands und Musiker haben jetzt im Zuge dieser ersten Absage selbst ihre Auftritte abgesagt. Dazu gehören unter anderem Domitiana, Wassermann oder Drunken Masters. Domitiana hat ihren Rückzug explizit mit der unzureichenden Kommunikation zur Ausladung begründet und mit einer sogenannten solidarischen Positionierung. Im Musikexpress heißt es dann dazu, Domitiana, Blumengarten und Wassermann betonen Solidarität mit Chefcat und in Anführungsstrichen mit Gaza. Diese Absagen werden von manchen als deutlicher Protest gegen Böhmermanns Entscheidung gelesen und setzen auf jeden Fall ja so ein politisches Zeichen, aber welches unter Künstlerinnen? Und für mich wirft das, und damit mein abschließender Gedanke und auch meine Frage an dich, für mich wirft das ganz, ganz viele Fragen auf. Vor allen Dingen irritiert mich das. Mit wem oder was genau solidarisieren sich denn Künstlerinnen und Künstler in diesem Fall eigentlich? Offiziell heißt es, man steht an der Seite von Chefcat. Wenn aber Chefcat mehrfach T-Shirts trägt, die ein eindeutig antisemitisch gelesenes Motiv tragen, dann solidarisiert man sich also auch mit dieser modischen und politischen Entscheidung. Ist das jetzt wirklich eine Linie, die man ziehen will oder sollte, frage ich mich, oder gibt es da eher so ein diffuses Gefühl von Künstler gegen Zensur, was aber nicht artikuliert oder näher definiert wird? Für mich bleibt da zentral die Frage, wogegen oder wofür richtet sich dann Solidarität und auf wessen Kosten wird hier eigentlich Solidarität gezeigt? Unterm Strich kann ich nur sagen, all die Fragen machen für mich die Ausstellung oder dem Namen der Ausstellung wirklich alle Ehre. Sie bietet nämlich jede Menge Gelegenheit zur Möglichkeit der Unvernunft. Markus, wie hast du diesen Fall verfolgt?
Zum einen muss ich sagen, dass ich nicht sattelfest im Werk von Chefcat bin. Alles, was ich vom Chefcat weiß, ich glaube, dass Antisemitismus in seiner Musik, aber das kann, ich kann mich auch irren, keine Rolle gespielt hat. Das ist sozusagen jemand ist, der für antisemitische Musik steht. Ich kann mich aber irren, weil ich bin, wie gesagt, nicht sattelfest im Werk, aber das ist sozusagen nicht aufgefallen. Es gibt dieses eine T-Shirt. Darauf hat ja News, der rechtsextreme Meinungs Sender, als journalistischen Sender kann man ihn nicht bezeichnen, immer wieder auch darauf hingewiesen. So, es gab ein T-Shirt, um das es geht, dann wiederholt getragen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann auch nur auf Presseberichte hier reagieren. Und dann wird der Nahostkrieg verhandelt. Und für mich ist eins deutlich, es geht nicht um Antisemitismus, erstmal in der einen Form. Es geht nicht um, was ist das Richtige, wenn hier, also ne, Böhmermann gibt Antisemitismus eine Plattform, das ist lächerlich. Böhmermann wäre der Letzte, der allerletzte in Deutschland, der Antisemitismus eine Plattform geben würde. Genau das Gegenteil. Seit Jahren ist Böhmermann eine der konstantesten Stimmen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Queer- und Transfeindlichkeit, eine der stabilsten politischen Haltungen, die wir in Deutschland haben. So kontrovers man Böhmermann diskutieren kann, das ist völlig in Ordnung. Aber für mich ist es ein Stellvertreterkampf. Seit einiger Zeit ist Böhmermann angezählt. Immer mehr Medienvertreterinnen, immer mehr öffentliche Personen äußern sehr explizite Kritik an Böhmermann. Also Julian Reichelt, ganz na klar, der Böhmermann-Beitrag über News, News vorher über Böhmermann, das war ja dieses Ding, wo er wusste, Julian Reichelt, dass Böhmermann das macht und so weiter, wer hat gesprochen, was ist los? Und es gibt immer mehr Personen, die sich massiv und wiederholt gegen Böhmermann äußern, vernichtend äußern, auch wirklich nach, er muss weg, er muss raus, er muss abgesägt werden, diese Riesendebatten, wie viel er verdient und so weiter. Und ich glaube, das ist der Stellvertreterkampf, man hat etwas gefunden, wo man die Kritik an Böhmermann wieder neu spielen kann. Das ist ein Stellvertreterkampf, der überhaupt nichts mit dem Thema, mit der Ausstellung, überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein Stellvertreterkampf. Und der zweite Stellvertreterkampf ist der Nahostkrieg. Dass man sich hier sozusagen, also wir solidarisieren uns mit Gaza, mit Palästina und so weiter, hier wiederum ein Stellvertreterkampf geführt wird, der dann aber sozusagen eine in sich antisemitische Struktur trägt oder zumindest sagen wir mal eine israelkritische Struktur in sich trägt und die auch ein Stellvertreterkampf ist, wiederum ausgespielt auf der Ausladung, auf der oder sag mal, dass das Konzert nicht stattfindet. Es wurde ja nicht gesagt, dass es gar nicht mehr stattfindet und so weiter. Das muss man ja auch sehen bei Chefcat. Es wurde nicht gesagt, es findet nie statt, sondern es ist verschoben und wie auch immer worden. Und das sind zwei Stellvertreterkämpfe. Das Einzige, was ich jetzt sozusagen total kritisch finde, ist, Konzert am 7. Oktober ist ein No-Go. Das finde ich total falsch platziert und so weiter. Aber das ist eine Entscheidungsfrage, die kann man auch diskutieren. Aber ich glaube, und das ist das Entscheidende, Stellvertreterkampf in der immer größer und lauter werdenden Kritik an Böhmermann. Und das losgelöst von der eigentlichen Sache. Und das finde ich das wirklich Interessante und das wirklich Auffällige an dieser Situation. Ich weiß über die Hintergründe zu wenig. Man hört, also ich lese ja Presseberichte. Ja, ich kenne weder die Redaktion von Jan Böhmermann noch Jan Böhmermann, noch kenne ich Wolfram Weimer und dessen Mitarbeiterin, noch kenne ich sozusagen die einzelnen Entscheidungsschritte. Wir alle lesen nur Medien, wir alle nehmen nur Medienberichte wahr und so weiter. Aber darin wird das, was ich gerade geschrieben habe, für mich mustergültig. Und das gibt der ganzen Geschichte, finde ich, einen ganz anderen Spin. Und das ist überhaupt noch nicht so diskutiert worden in der Medienlandschaft. Das finde ich ganz interessant, weil ich finde das zumindest sehr augenfällig.
Ja, total. Und ich glaube, diese Stellvertreterkämpfe oder diese Polaritäten, ich glaube, das werden wir nicht nur zu Böhmermann, sondern überhaupt mit verschiedenen politischen Haltungen noch viel, viel mehr in Zukunft sehen. Aber Markus, wir wollen nicht nur über hässlich dumm beschriftete T-Shirts sprechen, sondern über Dinge, die spannend und gut geschrieben sind. Und da hast du einen Film dazu gesehen.
Und zwar die Möllner Briefe, seit 25. September im Kino, ein Dokumentarfilm von Martina Priesner.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Im November 1992 zerstörten rassistische Brandanschläge in Mölln das Leben von Ibrahim Arslan und seiner Familie. Der 7-jährige Junge überlebte das Feuer, verlor aber auf tragische Weise seine Schwester, seine Cousine und seine Großmutter. In der Folgezeit erhielt die Stadt hunderte von Solidaritätsschreiben, die archiviert wurden und fast 3 Jahrzehnte lang in Vergessenheit gerieten. Verwoben mit Ibrahims ergreifender Erinnerungsreise und seinen Begegnungen mit 3 Briefschreiberinnen bilden diese längst vergessenen Botschaften eine eindrucksvolle visuelle Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der Film begleitet Ibrahim und seine Geschwister und zeichnet ein sensibles Porträt des anhaltenden Traumas, das ihr Leben bis heute prägt. Durch seinen Kampf gegen Rassismus und den Einsatz für die Opfer hat Ibrahim einen Weg gefunden, seinen Schmerz zu kanalisieren. Sein Bruder Namik hingegen kämpft immer noch mit den emotionalen Narben der Vergangenheit. Die Möllner Briefe verschafft nicht nur den Überlebenden und Familien der Opfer mehr Gehör, sondern erzählt auch von der großen Solidarität und dem Mitgefühl, das nach den Anschlägen in Briefen und Beileidsbekundungen an Familien adressiert wurde. Erst fast 30 Jahre später wurden diese Briefe geschrieben von Erwachsenen und Kindern im Archiv der Stadt Mölln entdeckt. Sie wurden nie an die Familien weitergeleitet. Das ist ein Text, der in der Filmbroschüre, in dem Flyer zum Film dokumentiert ist und den ich Ihnen deshalb in dieser Ausführlichkeit vorgelesen habe, weil er relativ gut und sehr genau beschreibt, was dieser Film macht. Und die Namen der Opfer, um die es hier geht, war die 51-jährige Bahida Arslan und ihre beiden Enkelinnen, die 14-jährige Aisha Yilmaz und die 10-jährige Jelis Arslan. Die drei starben in der Nacht von zum 23. November 1992 aufgrund dieser rassistischen Brandanschläge. Martina Priesner begleitet Ibrahim Arslan, ein wahnsinnig eloquenter, haltungsvoller, unnachgiebiger Mensch, der wirklich dieses Thema, die Aufarbeitung der Brandanschläge, die Aufarbeitung der nicht weitergeleiteten Solidaritätsbekundungen, es gab hunderte von Solidaritätsbekundungen unmittelbar nach diesem Brandanschlag, also in dieser Mission unterwegs ist. Das ist seine Lebensaufgabe und das ist seine Lebensaufgabe, weil der Familie Arslan ihr Leben genommen worden ist. Durch Rassismus, durch Ausländerfeindlichkeit der schlimmsten Art und Weise. Die Wende gerade hinter uns, die ersten Mordanschläge nach dem wiedervereinigten Deutschland. Und dieser Film thematisiert daher diesen strukturellen Rassismus am Beispiel der Brandanschläge von Mölln im Engagement von Ibrahim Arslan. Also den strukturellen Rassismus in Deutschland, das gigantische Behördenversagen. Wenn wir über Rassismus in Deutschland sprechen, ist Behördenversagen immer sozusagen an der Seite vom strukturellen Rassismus. Also es wird sozusagen, es gibt Formen, die Rassismus in Deutschland institutionell staatlich stützen und ihnen Möglichkeitsräume geben. Ne, bei der NSU, das müssen wir jetzt nicht nochmal vertiefen, also eines der gigantischsten Beispiele, das finden wir bei fast allen rassistischen Mordtaten, rassistischen Anschlägen und so weiter. Und wir sehen die schwierige Auseinandersetzung mit nationaler Trauerkultur. Das ist ein ganz großes Thema. Wie erinnern wir uns an diese Taten? Wer muss sich erinnern? Wie muss er erinnert werden? Wie muss sich auch eine Gesellschaft sozusagen einschreiben in die Erinnerung? Welche Rolle haben die Opfer? Die sollten natürlich immer die erste, die bedeutende, die wichtigste Rolle haben. Und wie wird versucht sozusagen noch im Moment des Erinnerns oder Nicht-Erinnerns eine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Auch wahnsinnig deutsch, Täter-Opfer-Umkehr, die wir immer wieder haben. Weil auch hier, wie etwa bei den sogenannten Dönermorden des NSU, wurde der Vater der Familie Arslan als, naja, es wurde O-Töne gesagt, er war auch nicht ganz sauber behördlich. Er ist anscheinend aufgefallen und so weiter. Und dann sofort setzte man wieder an, naja, es kann doch kein Rassismus sein, es müssen andere sein. Die Briefe sind im DOMIT, das ist das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, archiviert mittlerweile. Sie fungieren als Zeugnis einer stillschweigenden, doch präsenten Öffentlichkeit, die sich solidarisch mit den Opfern der Brandanschläge erklärten. Insgesamt wird eine Verbindung hergestellt zwischen Einzelschicksalen, historischem Kontext und dem Umgang der Nachkriegsrepublik, also hier der konkreter der Wenderepublik, mit rassistischer Gewalt am Beispiel von Mölln. Und wir sehen, dass hier Erinnerung eine politische Praxis ist. Erinnerung wird nicht bloß in diesem Film dokumentiert, sondern aktiv verhandelt. Die Dokumentation zeigt, wie kollektive Erinnerung in eine politische Debatte hineinragt und wie wichtig es ist, den Opfern eine Stimme zu geben. Und das ist auch etwas, was in Deutschland so gut wie nicht stattfindet. Die Opfer, die werden so als Feigenblatt genommen. Und im Endeffekt geht es wieder darum, das den guten Deutschen zu zeigen. Und nicht sozusagen die Offenheit zu haben, es ist die Stimme, die Geschichte der Opfer. Und wir als Deutsche müssen uns nicht als gute Deutsche darstellen, sondern das hinnehmen, wie es war, und die Opfer erzählen lassen, die Opfer berichten lassen, uns um die Opfer kümmern und ihnen nicht nur eine Stimme geben, sondern ein Forum, einen Raum, auch einen Erinnerungsraum und so weiter zu geben. Und zugleich bleibt hier offen in diesem Film, und das ist sehr wichtig, wer die Deutungshoheit über Erinnerung hat. Hat das der Staat? Hat das die Stadt? Wer hat denn diese Deutungshoheit? Wem gehört sie? Und das ist super wichtig und super spannend, dass wie es verhandelt wird. Wir sehen wieder behördliches Versagen und eine Nichtaufarbeitung. Der Dokumentarfilm leistet eine Aufarbeitung. Der Film zeigt nämlich das Behördenversagen in Mölln in Anschluss an die Brandanschläge über zwei Jahrzehnte hinweg und auch heute noch. Es gibt den aktuellen Bürgermeister, da gibt es so halbherzige Auseinandersetzungen, auch mit dem Archivar. Man will irgendwie, ja, natürlich geben wir euch einen Raum. Wir wissen auch nicht, warum das vergessen worden ist, übertönt worden ist und so weiter. Wir wissen es einfach nicht. Und dann sagt man zum Beispiel am 31-jährigen Gedenktag, ja, wir müssen aber auch die geholfen haben, die Deutschen, die geholfen haben, die Feuerwehrleute, und auch die haben gelitten, die Nachbarn haben gelitten, die müssen doch jetzt reden und so weiter. Und dann ist Ibrahim Aslan, sitzt da, also auch die Familie, völlig konsterniert und sagt, nee, aber zuerst sollten die Opferfamilien sprechen, die kein Gehör finden, um die es geht und so weiter. Man hat Floskeln, also nichts Ernstzunehmendes, was man da findet. Es ist beschämend, dass auch danach, auch wenn man gutmütig irgendwie ist oder auch niemand, der sozusagen jetzt Täter im Sinne von, also er hat das wie der alte Bürgermeister, der hat gesagt, archiviert es, bringt es weg, gibt es nicht den Familien und so weiter, so klang es zumindest im Film, also so wie ich es wahrgenommen habe. Also alles ganz irritierend. Und Thomas Assheuer fasst das sehr schön in der Zeit zusammen vom 25.09., also am Erscheinungstag. Zusammen mit Ibrahim besucht Priesner drei der Briefschreiberinnen. Mehr als 30 Jahre sind inzwischen vergangen. Man liest sich die alten Briefe noch einmal vor, man schweigt zusammen. Auf dem Tisch brennt eine Kerze. Und jetzt kommen die entscheidenden Fragen. Warum die Behörde die Solidaritätsschreiben damals nicht an die Hinterbliebenen weiterleitete, darüber kann Priesters Dokumentarfilm nur Mutmaßungen anstellen. War der Stadtverwaltung, die Öffentlichkeit anfangs zur Anteilnahme aufgerufen hatte, die unerwartete Solidaritätswelle mit Türken unheimlich? Wollten sie nicht als Netzbeschmutzer dastehen? Sollten die Hinterbliebenen isoliert werden, damit sie nicht bundesweit vernetzen, also sich nicht bundesweit vernetzen? Oder war es bloß administrative Gleichgültigkeit? Noch schwerer wiegt ein anderer Verdacht. Die Toten gehörten kulturell nicht zu Deutschland und mussten darum auch nicht betrauert werden. Wären die Opfer Deutsche gewesen, dann wären die Briefe ganz gewiss an sie weitergeleitet worden. Zitat Ende. Eine punktgenaue Analyse von Assheuer, genau die richtigen Fragen, die zeigen, dass, wie ich es in meinem Buch Keine Macht für niemand geschrieben habe, Rassismus ist ein Meister aus Deutschland und die Behörden sind sehr, sehr oft Unterstützer eines Rassismus, nicht im Sinne vielleicht einer bewussten Förderung von Rassismus, aber bei solchen Taten sieht man, da gibt es sozusagen eine Mitarbeit. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Wo ist die Diskrepanz zwischen öffentlicher Trauerpraxis und den Bedürfnissen der Betroffenen? Offizielle Trauerakte, die auch gezeigt werden, wirken oft distanziert. Die persönliche, stille Erinnerung erhält durch den Film neue Bedeutung, bleibt aber sensibel für die Frage, wer in der Öffentlichkeit erinnert und wer nicht. Also man zeigt diesen Moment des Stilles, des Nicht-Sprechen-Können, des Überwältigtseins und so weiter und der Grenzen sozusagen dieser öffentlichen, fast schon zynischen Trauerakte. Und wir sehen auch, wie viel Unterstützungskultur da war, die der Familie genommen worden ist, die sie tierisch gebraucht hätten in dieser Zeit, dass man sozusagen nicht sozusagen fremd in der Gesellschaft ist, nicht irgendwie nur nicht gewollt wird, ermordet werden soll und so weiter, sondern diese Solidarität ist ihnen genommen worden. Und der Film verweist, dass Mölln Teil eben eines landkartengleichen Musters von rassistischer Gewalt ist, die sich durch Jahrzehnte zieht in Deutschland. Immer wieder rassistische Morde, Angriffe auf geflüchtete Menschen und so weiter. Das zeigt dieser Film auch. Es ist ein Teil. Der Aspekt, der hier auffällt, der ganz interessant ist, wo sind die Grenzen zwischen Dokumentation und Aktivismus? Und das ist sozusagen ein Film, der nicht aktivistisch im politischen Sinne ist, aber der mehr ist als eine Dokumentation, weil man sich sehr klar positioniert. Martina Priestner positioniert sich sehr klar auf die Seite der Opfer, gibt denen eine Stimme und so weiter und will dieses Bild, abgesehen vom Bürgermeister und dem Archivar, nicht weiter differenzieren. Priestner ist, und das finde ich herausragend, solidarisch mit den Familien, mehr noch, sie bietet ihnen eine Plattform für ihre Geschichte. Und dann kann sozusagen eine andere Erinnerungskultur im besten Falle beginnen. Und in dieser einseitigen Perspektivierung solidarisiert sie sich vorbehaltlos und sucht keine Objektivität. Und das ist für mich ein vollkommen richtiger Zugang hier in diesem Kontext. Meine Frage an dich ist auch, weil es geht um Erinnerungskultur. Und Erinnerungskultur ist etwas, was in Deutschland ganz, ganz traurig ist, trist ist. Feiertage, Stolpersteine, Gedenkreden und so weiter. Und immer geht es darum, Deutschland als gutes Land zu zeigen, die Deutschen als gute Menschen zu zeigen und so weiter. Und es geht meistens an den Opfern vorbei. Was bedeutet dieser Film für dich, für die zeitgenössische Erinnerungskultur? Ist das vielleicht ein Moment, der eine Möglichkeit bietet, über Erinnerungskultur nochmal auf neue Wege in Deutschland nachzudenken? Vielleicht neue Formen der Erinnerungskulturen zu initiieren? Oder wird das sozusagen ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, der strukturell nichts verändert, weil Deutschland sich in dieser Ebene nicht verändern will?
Gute Frage, Markus. Erstmal danke, dass du den Film mitgebracht hast. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will ihn auf jeden Fall sehen. Ich finde, das ist total spannend, weil er eben diesen, was du erzählt hast, diesen krassen Spannungsbogen aufmacht zwischen dieser privaten Trauerarbeit und dieser öffentlichen Gedenkkultur und das irgendwie über einen persönlichen Zugang, wo das eben nicht zu klingt es bei dir. Das ist nicht ein Opfernarrativ, sondern da gibt es eine aktive Erzählstimme der Erinnerung auch. Und das finde ich extrem wichtig für diesen Diskurs. Ich würde mir natürlich wünschen, dass dieser Film ein Anstoß ist, dass der auf richtige Ohren von Pädagogen, von Leuten, die Jugendarbeit macht, von, keine Ahnung, Leuten, die in Behörden und Verwaltungen arbeiten, fällt. Meine ehrliche Einschätzung oder mein zynischer Kopf sagt aber, dass es leider nichts ändern wird, weil Erinnerung und Erinnerungskultur in Deutschland leider komplett selektiv ist. So wie in dem Film, die Solidarität dann im Archiv verschwindet, statt Teil von der öffentlichen Geschichte, einer öffentlichen Erzählung zu werden. Und dieses, was du erwähnt hast, dieser strukturelle Faschismus, eben so eine nicht enden wollende Sammlung von Einzelfällen zu sein scheint, von Versagen von Behörden, von Instanzen und für mich ehrlicherweise eine ganz düstere, akute Bedrohung, die am Horizont steht. Und ich würde es mir wünschen, aber ich glaube ehrlicherweise, dass auch dieser wertvolle Film leider verpuffen wird in diesem Land.
Genau das sehe ich genauso und das ist das große Problem, obwohl er den Kick-Off geben könnte, nochmal wirklich ganz akut hier neu nachzudenken, neue Räume zu öffnen und so weiter. Man zeigt halt, wie Verwaltung, wie Politik das eben nicht ermöglicht. Aber wenn wir schon auch hier wieder über Medieninszenierungen gesprochen haben, sollten wir auch das letzte Thema mit einer sehr, sehr starken und sehr kontroversen Medieninszenierung bespielen.
So ist es, Markus. Wir kommen aus der Hölle der deutschen Erinnerungskultur ins Paradies und die Peri, das Stück, das ich in der Hamburger Staatsoper am 30.09. gesehen habe. Mein persönlicher Auftakt mit dem neuen Intendanten Tobias Kratzer, die mich zumindest kulturell in Hamburg hoffnungsvoll stimmt.
Die neuesten Inszenierungen, die auf den Bühnen begeistern. Theater.
Ja, Markus Fugis, ich war am Dienstag endlich mal wieder in der Oper. Ich war ganz gespannt, denn der neue Intendant der Hamburger Staatsoper Tobias Kratzner inszeniert hier gerade sein erstes Stück. Das Werk heißt Das Paradies und die Peri. Das ist ein weltliches Oratorium von Robert Schumann von 1843. Das Format an sich ist schon total interessant, wenn ihr es vielleicht nicht kennt. Ein Oratorium ist ja ursprünglich geistliche Musikform aus dem 17. Jahrhundert. Typische Form, riesige Chöre, Solisten, großes Orchester, also keine szenische Darstellung wie in der Oper, sondern reines Musikwerk. Händels Messia zum Beispiel oder Haydns Schöpfung sind berühmte Oratorien. Und das weltliche Oratorium wie bei Schumann ist eben die Übernahme von dieser musikalischen Form, aber eben in nicht religiös-biblischen, sondern mit literarischen, weltlichen Inhalten gefüllt sozusagen. Das heißt, du hast diese monumentale Form, aber vielleicht eine poetischere oder auch humanistischere Erzählung da drin. Und das war der Grund, warum ich diese Oper sehen wollte. Ganz, ganz spannendes Format. Sowieso dann Schumann nochmal, der damit irgendwie die Konvention bricht irgendwie. Und das Stück in der Inszenierung von Kratzer eben, der das auch als Projektionsfläche für aktuelle Themen nutzt. Es geht unter anderem um Pandemie, um Krieg und um generationale Schuld, wenn es zum Beispiel um Umweltverschmutzung geht. Ich zitiere kurz von der Website der Hamburgischen Staatsoper, damit ihr kurz wisst, worum es geht, was da vor sich ging. Ich zitiere: Die Peri, ein engelsgleiches Fabelwesen, aus dem Paradies gefallen und in die Welt geworfen, wird ihr die Rückkehr in den Himmel verwehrt. Drei Versuche braucht es, bis sich die Tore wieder für sie öffnen. Es ist schon mehr vonnöten als der Blutstropfen eines Jünglings, märtyrhaft im Krieg gefallen, und der letzte Säufer eines Mädchens, das starb, weil sie ihren an der Pest erkrankten Geliebten nicht allein lassen wollte. Erst die letzte Gabe, die Träne eines Greises, der beim Anblick eines Kindes seine eigenen Lebenssünden bitterlich bereut, wird der Peri den Weg ins Himmelreich ermöglichen. In Hamburg wird die persische Mythenerzählung zu einem Panoptikum der allerjüngsten Vergangenheit, der Erzählfaden unserer Gegenwart, reiht globale Krisen wie Perlen auf eine Kette, Pandemie, Krieg, Klimawandel, die Welt ist bedroht. Kunst, die häufig von Erlösungsmomenten erzählt, kann uns zwar nicht retten, doch bringt sie die Möglichkeit der Erkenntnis mit sich und der Empathie. Das Paradies und die Peri eröffnet die Intendanz von Tobias Kratzer, der das Hamburger Publikum mit diesem großen Chorwerk begrüßt. Seid uns willkommen. Ja, Markus, muss ich erzählen, ich war für Hamburg sehr begeistert, muss ich sagen. Also man ist vielleicht aus Berlin andere drastischere Inszenierungen in modernerem Gewand gewöhnt. Ich muss sagen, die Hamburgische Staatsoper, die ich immer wieder gern besuche, weil ich Oper total gern mag, aber die war sehr klassisch, sehr, ich finde, sehr altmodisch und nicht besonders mutig Inszenierung, obgleich die musikalisch immer sehr, sehr gut sind. Und Kratzer als neuer Intendant ist eben innovativ, der steht auf provokative Inszenierung und seine Haltung ist eben, dass Musiktheater Grenzen austesten soll und vor allen Dingen die Gegenwart spiegeln. Und das Stück hat auch so begonnen. Es stand groß willkommen auf der Bühne, denn das ist gleich ein wichtiger Teil der Inszenierung. Auch die Frage an dich später, passend dazu. Das Bühnenbild war modern, es war nicht kalt und lieblos, sondern sehr modern gemacht, auch die Kostüme. Und ein zentraler Teil war eine Kamera, die auf der Bühne stand und immer wieder ins Publikum gefilmt hat. Und dieses Live-Kamerabild wurde auf einer großen Leinwand auf die Bühne übertragen und so wurde die vierte Wand nicht nur gebrochen, sondern sozusagen als Spiegel verwendet. Und du hattest so ein, ich habe kurz am Anfang gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, weil ich dachte, es ist ein Gadget, es ist eine Spiegelung, wird das Publikum Teil der Inszenierung, aber ich löse gleich auf, dass es gut eingebunden war, aber es war ein total interessanter Moment. Also schon vor dem Start des Stücks wurde ins Publikum gefilmt, in der Totalen, immer wieder rangezoomt. Du hast einzelne Personen gesehen, von Stadion winken, nervös bis hin zu ich bin zu cool und bemerke es gar nicht, war da irgendwie alles dabei. Zum Stück selbst, die Hauptrolle der Peri war wahnsinnig gut gespielt von Vera-Lotte Becker. Der hat anderthalb Stunden, 90 Minuten Stück ohne Pause da durchgepowert, wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ich habe es gerade schon gesagt, das Kostüm und Bühnenbild hat mich sehr beeindruckt. Das ist von Rainer Sellmeier gewesen, hat einen wahnsinnig guten Job gemacht, hat es nicht kitschig und nicht zu kalt irgendwie gemacht. Und dann gab es Dramatik. Da hast du es auf Instagram vielleicht in meinen Stories gesehen. Es gab Kunstblut, es gab Drahtseilakte von fliegenden Engeln, es gab Schlachten, Kriegsszenen, wirklich sehr, sehr interessant. der ganze Aufbau von diesen drei Akten, diesen drei Prüfungen, die Perry erledigen muss. Ich will mich aber darauf fokussieren, und das fand ich nämlich interessant, diese Einbindung des Publikums. Wir reden hier immer wieder über Medien und über die Distanzierung oder der Spiegel der Gesellschaft und so. Und ich finde, deswegen passt das Stück so gut rein, weil die eben Kratzer ins Publikum rein inszeniert hat sozusagen. Und zwar, du musst dir vorstellen, es gibt diese drei Prüfungen, diese drei Dinge, die Perry mitbringt. Das erste war ein Tropfen Blut. Das gipfelt auf der Bühne damit, dass jemand dieser Perry-Darstellerin einen ganzen Eimer Kunstblut überschüttet. Sehr, sehr drastisch. Sie hat auch nur so ein weißes Nachthemd an. Und im Moment fangen Buhrufe aus dem Publikum an. Die Kamera läuft vorher schon, überträgt das Publikum auf die Bühne und dann wird rangezoomt an eine Dame, die ihre Handtasche schnappt, schreit, tobt, buht und den Saal verlässt. Und zu dem Moment war es nicht klar, passiert das jetzt gerade oder ist das Teil der Inszenierung? Das fand ich einen guten Moment der Verunsicherung für alle. Diese Interaktion mit dem Publikum geschah nach jedem dieser drei Akte. Es war also klar, es war geplant nach dem zweiten Akt, wo es um diese Träne, diese Frau, die mit ihrem Geliebten stirbt sozusagen, wurde ins Publikum gefüllt. Da schlief ein Mann, der auch nicht aufzuwecken war. Und am drastischsten war es im letzten dritten Akt sozusagen. Da wurde das Bühnenbild, fand ich an der Stelle das einzige Mal, wo ich es nicht so überzeugend fand, da wurde so eine Glaskuppel mit Kindern drin reingerollt, in der dann wie so eine Miniaturstadt war, die sich mit Rauch füllte und diese Kinder dann umkippten. Also die Schuld, dieser Klimawandel, transgenerationale Schuld sozusagen. Und da war ein, ich weiß nicht, ob er Schauspieler war, ob er Statist war, ein älterer Herr im Publikum, der im Close-up gefilmt wurde und er hat angefangen zu weinen mit versteinerter Miene, sehr, sehr drastisch, sehr gut. Und diese Hauptdarstellerin dann, während sie diese letzte Arie singt, durch das Publikum über die Lehnen krabbelte, mit der Hand seine Träne auffing und dann diese letzte Arie im Publikum stehend sang. Das war für Hamburg wirklich auffühlend und revolutionär, diese Inszenierung. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, das ich finde diesen Effekt gut, auch in so etwas wie Oper und in diesem Opernhaus zu merken, ich kann Teil der Inszenierung sein, wir brechen das mal auf. Ich musste auch kurz an Haneke denken, an den Regisseur, der ja auch immer wieder das Publikum entweder direkt anspricht, auch diese vierte Wand durchbricht oder verstrickt. Da gibt es natürlich viele andere, die das auch tun. Aber ich finde, egal in welchem Medium das gemacht wird, du holst das Publikum aus der Komfortzone raus und das hast du deutlich gespürt, vor allen Dingen in einem Opernkontext. Du hast dich wirklich als Teil des Ganzen gesehen, ob das jetzt mitschuldig war oder beobachtet oder zumindest stark adressiert. Und hier war es eben nochmal dramatisch gebrochen, dadurch, dass du wirklich Statisten auch platziert hattest irgendwie. Und insgesamt, ich fand es eine bombastische, moderne Inszenierung, ein ganz toller Auftakt sozusagen hier in Hamburg. Ich freue mich auf mehr, werde das öfter mir noch anschauen, aber habe auch die Frage mitgebracht an dich, du hast es ja nicht gesehen, deswegen ganz allgemein, wie schätzt du es denn ein, wenn Stücke, egal ob jetzt Filme oder Bühnenstücke, das Publikum mit reinziehen im Hinblick auf Medien, auf unseren Medienkonsum, vielleicht im Digitalen und dann in so einer Welt, wo plötzlich diese vierte Wand aufgebrochen wird. Meinst du, das wird wirkungsvoller oder unterläuft das so eine Grenze zwischen Reflexion und Manipulation?
Das ist eine gute Frage. Ich habe die Videos gesehen von dir bei Instagram. Die Frau, die Buh schreit und rausrennt, Blick auf die Bühne. Das Erste, was ich mich gefragt habe, auch bei den Beispielen, die du gesagt hast, war das wirklich Publikum oder war das abgestimmt? I don't know. Ist ja aber ganz interessant. Es gibt natürlich so Momente, wo du weißt, da sitzen Leute im Publikum, die dann eigentlich zur Inszenierung gehören. Gehen wir da von dem Fall aus, dass es nicht der Fall war. Dann ist die Frage, es bleibt ja erstmal distanziert. Die Leute schauen auch distanziert auf eine Bühne und sitzen und sie schauen distanziert auf sich selbst, indem sie sich selbst in dem Screen sehen. Das ist für mich noch nicht Interaktion. Das ist einfach sozusagen eine Form des Reflexionsangebotes. Und dann ist aber auch so, dann sehen sie, wie andere Leute gezeigt werden beim Reagieren und dann stellen sie sich automatisch darauf ein, wenn ich jetzt ins Bild komme, möchte ich aber so und so reagieren. Das ist nichts Echtes in dem Sinne. Dass ein Mann dann weint und der dann seine Träne aufhängt und so weiter. Ich war nicht dabei. Das ist performativ spannend, das ist gut, das ist ein Effekt, der aber für mich nicht zur Inszenierung gehört. Ich würde einfach ganz trennen. Also entweder beziehst du das Publikum wirklich ein, wie Christoph Schlingensief das an der Volksbühne gemacht hat, dann ist der ganze Raum Schauspiel und SchauspielerInnen oder aber du machst es als Effekt und dann hat es eben diese Momente einer Reaktivität, die nicht im Stück aufgenommen werden. Zum Beispiel hätte dann, wenn die Frau gebuht hätte, wenn ich Regisseur gewesen wäre, hätte ich gesagt, sobald jemand buht, buht der ganze Chor. Das wäre ein Effekt gewesen, der alle Leute erschüttert hätte. Also wenn einer rausgeht, buh, dann hätte der ganze Chor, die ganze Lautstärke, buh, oder so richtig rein. Und das hätte ich dann geil gefunden. Also insofern ist das, wie du es beschrieben hast, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, für mich eine Spielerei, also irgendwie so ein performatives Aufhübschen, aber nicht wirklich reaktiv, nicht interaktiv, nicht wirklich dramaturgisch irgendwie relevant, sondern da hätte man wirklich sehen können, wie kann ich mit diesen Dingen spielen, wie kann ich sie auch dann integrieren. Aber du hast natürlich eine Aufführung, du hast eine Inszenierung, du hast einen Text, du hast eine Handlungsform und so weiter. Insofern sage ich so, naja, die Bilder bei Insta von dir, also der Screen des Screens des Screens, ist ja noch nicht mal Second Screen, ist ja Third Screen und so, das war nett, aber hat mich jetzt nicht in höchste Verzückung gebracht.
Sehr gut. Mein Lieber, danke für die Einschätzung. Wir sind schon wieder durch mit unseren vier Themen. Wie reaktiv ihr seid, werden wir auf Social Media merken. Ihr könnt wie immer Kommentare da lassen, Rückfragen stellen. Wir sind nächsten Samstag wieder für euch da mit weiteren Feuilleton-Themen, denen wir auf den Grund gehen und das Gold schürfen wollen. Markus, du darfst heute die Losung geben, mit denen die Fugis in das restliche Wochenende gehen dürfen.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.